zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Pünktlich mit Glockenschlag fangen wir wieder an. Im ersten Akademiegespräch am Mittag des neuen Jahres steht auf unserer Agenda ein Thema im Schnittfeld von Theologie und Politik, von Staat und Kirche. Und zwar auf eine ganz besonders dramatische Weise. Wladimir Putin überzieht seit bald 4 Jahren die Ukraine mit Krieg. Aktuell wird es wieder jeden Tag schlimmer. Auch zahlreiche Kirchen wurden dabei zerbombt. Und der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill I., unterstützt ihn dabei mit Wort und Tat. Und wer politisch oder kirchlich damit nicht einverstanden ist, muss in den Untergrund, wenn er nicht um Leib und Leben oder seine Familie bangen will. Umso mutiger ist das, was rund 30 Gläubige vor fast genau einem Jahr gewagt haben. Am 7. Januar, dem orthodoxen Weihnachtsfest 2025, wandten sie sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, der sich von der Kirchenführung und ihrer Liebedienerei gegenüber dem System Putin distanziert. In 8 Thesen und einer starken Sprache spießt der Text die Absurditäten der offiziellen kirchlichen Haltung auf, in gut orthodoxer Manier mit biblischen und patristischen Zitaten und Argumenten gespickt, messerscharf und klar im Urteil, ein flammendes Bekenntnis letztlich zu Christus und der Botschaft des Evangeliums als Gegenautorität zum Staat, nämlich dem Staat, der sich die russische Kirche gefügig gemacht hat. Nicht zu Unrecht wird der Text mit der Barmer Erklärung verglichen, die hier in Deutschland evangelische Christen 1934 als Gegenentwurf zur offiziellen Nazi-Theologie der sogenannten deutschen Christen verfasst haben. Ich empfehle Ihnen allen, diesen nicht sehr langen und hochspannenden, explosiven Text unbedingt zur vollständigen Lektüre. Den Link auf die Seite, wo er veröffentlicht ist, den stellen wir für Sie nochmal gerade in den Chat. Mich fasziniert an diesem Vorgang gleich mehreres. Zum ersten Mal die Stringenz und Überzeugungskraft, mit der hier Theologie betrieben wird. Das ist vom Feinsten für meinen Geschmack. Zweitens fasziniert mich der Mut, im gegenwärtigen Klima in Russland gegenzuhalten. Und dann drittens auch ein bisschen die Korrektur unseres Russlandbildes. Es gibt dort ganz offensichtlich trotz widrigster Umstände immer noch aufrechte Menschen mit einem klaren Kopf und einem starken Herzen, die denken und fühlen wie wir, denen das System Putin und die Willfährigkeit des Patriarchats zuwider sind und die der staatlichen Menschenverachtung ihren Anstand entgegensetzen. Vielleicht sollten wir allein um dieser Menschen willen aufhören, pauschal von den Russen zu sprechen. Meine Damen und Herren, all dies schreit nach einer vertieften Befassung ungefähr zum Jahrestag der Publikation. Und dafür habe ich, Sie sehen sie bereits im Bild, 2 im höchsten Maße auskunftsfähige Personen zu Gast, die ich Ihnen gleich vorstelle. Zunächst zu Frau Professor Dr. Christina Stöckel. Sie ist Soziologin mit den Schwerpunkten Religionssoziologie, politische Soziologie und politische Theorie. Nach Stationen in Innsbruck, Budapest, Florenz und Wien, für mich klingt das ein bisschen nach New York, Rio, Tokio, ist sie jetzt schon ein paar Jahre Professorin an der Freien Internationalen Universität für Soziale Studien in Rom, LUIS abgekürzt. Sie forscht schon lange intensiv über die russische Orthodoxie und ihr Verhältnis zum Staat, der ja im 20. und 21. Jahrhundert einige Wandlungen zu verzeichnen hatte, zu denen sich dann wiederum die Kirche und die Theologie neu positionieren müssen. In diesem Zusammenhang untersuchte Christina Stöckel die Haltung Russlands und seiner Kirche, zum Beispiel auch gegenüber den Menschenrechten allgemein oder zur Säkularisierung oder auch in den Kulturkämpfen unserer Gegenwart. Sie kann uns also sowohl Einblicke in die Situation der kirchlichen Opposition gewähren, die heute zugleich eine religiös verfolgte politische Opposition ist, und sie kann uns eine geistesgeschichtliche Einordnung der gegenwärtigen Lage geben. Liebe Frau Professor Stöckel, schön, dass Sie Zeit für uns haben und vielen Dank für Ihre Zusage.
Vielen Dank.
Ich fange mal mit einer kleinen persönlichen Frage an. Sie haben sicherlich persönliche Bekannte in Russland, denen Sie letzte Woche zum Weihnachtsfest frohe Weihnachten gewünscht haben.
Ja, in der Tat. Ich verwende auch nach wie vor WhatsApp dafür, obwohl das in Russland zum Teil gar nicht mehr genutzt werden kann. Und ich versuche auf diese Art und Weise Kontakt zu halten und keine auffällige Sprache zu verwenden.
Mhm. Und dann ist noch ein bisschen Glückssache, ob man technisch auch vorgelassen wird oder nicht bei WhatsApp, oder?
Ja, ob es gerade frei, also ob die Leute auch wirklich Zugang haben.
Mhm. Und man muss damit rechnen, dass jemand mithört. oder mitliest. Jetzt immer am 7. Januar, also gerade letzte Woche wieder, hält ja der Patriarch Kyrill seine traditionelle oder man kann vielleicht fast sagen berüchtigte Weihnachtsansprache. Sie haben sie sicherlich mitverfolgt. Gab es dieses Jahr Überraschungen?
Es gab dieses Mal keine Überraschungen. Kirill hat wieder einmal mehr betont, dass Russland sich in der Ukraine gegen eine westliche feindliche Zivilisation verteidigen muss und daher einen gerechten Krieg führt. Und in seiner Orwellschen Sprachmanier hat Kirill außerdem betont, dass Russland das internationale Recht achte und die Menschen sich an die Menschenrechte halte und dass es im Gegenteil der Westen sei, der die Werte der internationalen Gemeinschaft verrate. Kirill lobte erneut Präsident Putin und er pries auch die russischen Soldaten als Krieger in einem gerechten Kampf.
Zu der Frage, wie die orthodoxen Christen in der Ukraine Weihnachten feiern, hat er sich wahrscheinlich nicht geäußert.
Nein, also nicht, dass ich wüsste.
Also, Sie sagten keine Überraschungen. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Gast. Dr. Johannes Oeldemann ist in der ökumenischen Szene omnipräsent, sei es in der Societas Ökumenica, in der ich selbst in meinem früheren Leben mal ein bisschen aktiv war und woher wir zwei uns kennen, oder bei Pro Oriente, sei es als Schriftleiter der Zeitschrift Katholika, bei der DPK oder bei Philoxenia, die übrigens dann im nächsten Juni hier bei uns im Haus schönerweise ihr 60. Jubiläum feiern werden. Hauptberuflich ist er Direktor am Johann Adam Möller Institut für Ökumenik. Das ist jene Paderborner Institution und Säule der Ökumene, die sich unsere Kirche gönnt, sage ich mal, um ökumenische Lehre und Forschung voranzubringen und die Ergebnisse dann in die Dialoge oder auch in die Gemeindearbeit vor Ort einzubringen. Wer sich für die Ostkirchen jedweder Couleur interessiert, der kommt an Johannes Oeldemanns rund 200-300 Publikationen kaum vorbei. Sein Buch Die Kirchen des christlichen Ostens gehört ins Regal jedes ökumenisch interessierten Laien. Gerade auch, weil Oeldemann sich trotz seiner profunden Detailkenntnis, das fällt mir immer ganz gut, nicht zu so schade ist, auch mal so den groben Überblick zu liefern und bei Null anzufangen und quasi über das ziemlich unübersichtliche Feld der ostkirchlichen Denominationen und ihrer wechselseitigen komplexen und komplizierten Beziehungen auch so Basisinformationen zu geben. Lieber Johannes, auch dir herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und schön, dass du in unserer Zoom-Sitzung bist.
Sehr gerne.
Wir haben dir die deutsche Übersetzung dieses Aufrufs zu verdanken, um den es heute geht. Jetzt muss ich einfach mal fragen, als du zwischen Diplom und Promotion in Theologie auch noch Russisch studiert hast, da konntest du ja noch nicht ahnen, welche Themen, welche Konflikte und Probleme heute, 30 Jahre später, damit verbunden sein würden, ausgerechnet den russischen Sprachraum zu deinem ökumenischen Spezialgebiet zu machen. Also ich möchte erstmal ganz positiv fragen, was hat dich damals an der russischen Denkwelt und Theologie fasziniert und fasziniert dich vielleicht heute noch?
Also fasziniert hat mich einfach die Zugehensweise auf den christlichen Glauben, wie er in der orthodoxen Kirche präsent ist, weil den ich als eine sehr ganzheitliche Art und Weise betrachten würde. Nicht nur intellektuell, verstandesmäßig den Glauben zu durchdringen, sondern in der Liturgie ihn auch zu feiern mit den Ikonen und so weiter, die Tradition zu pflegen, auf die Kirchenväter zu schauen. Das war alles etwas, was ich entdeckt habe. Übrigens habe ich nicht Russisch studiert, weil ich mich für die Orthodoxie interessiert habe, sondern es war eigentlich eher umgekehrt. Ich hatte einen, obwohl ich eine westdeutsche Biografie hatte, einen guten Russischlehrer im Gymnasium in den letzten 3 Jahren und habe sozusagen erst Russisch gelernt und bin dann über das Russischstudium natürlich auf die russische Kultur und dann auch auf die Orthodoxie gestoßen und habe mich dann nach und nach immer mehr in diese Welt hineinbegeben.
Das fand ich jetzt sehr interessant. Ich hatte nur gesehen, dass das im Lebenslauf so eingeschoben quasi ist. Ja, das heißt, du hast quasi die russische Kultur zuerst schätzen gelernt und dann daraus deinen Schwerpunkt auch mitbestimmt. Ja, kommen wir jetzt mal zu diesem Aufruf. Wie hast du eigentlich selbst davon erfahren? Hast du das im Internet gefunden oder hat dich aus deinem Umfeld über deine Vernetzungen irgendjemand persönlich darauf aufmerksam gemacht?
Genau, von meinen Freunden aus Russland hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, hat mir den Link geschickt, als das publiziert worden ist an Weihnachten im letzten Jahr. Ist ja zunächst auf dem Telegram-Kanal erschienen und wurde dann von der Novaya Gazeta verbreitet. Und ich habe den Text gelesen und war sofort fasziniert und dachte, das ist ein wirklich bemerkenswertes Statement. Das muss man einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen, nicht nur denjenigen, die Russisch lesen können. Und habe mich dann daran gegeben, ihn halt ins Deutsche zu übersetzen, mich auch nochmal mit Leuten rückvergewissert, die gut im Deutschen und im Russischen beheimatet sind, dass das alles so passt. Und das, dann ist er eben Ende Januar veröffentlicht worden, erstmal auf dieser Plattform Nachrichtendienst Östliche Kirchen. Und dann die weitere Rezeption ist eigentlich so ein bisschen zeitverzögert dann eingetreten. Dann hat die Zeitschrift der Jesuiten, die Stimmen der Zeit, wo jetzt ja auch der Link zu war, es veröffentlicht. Die Zeitzeichen, die evangelische Monatszeitschrift hat es aufgegriffen. Und irgendwann stand dann auch mal Dreisat bei mir vor der Tür und wollte ein Interview für die Kulturzeit führen über dieses Dokument. Aber das war alles so ein bisschen, das geschah dann erst im Frühsommer, ein bisschen zeitverzögert.
Wir sind ja noch später dran. Aber weißt du was über die Reichweite des Textes in Russland? Also hat jemand mal da die Downloads gezählt? Also hat man irgendeinen Sensus dafür? Ist das irgendwie wahrgenommen worden im Untergrund? Oder weiß man das überhaupt nicht?
Also wahrgenommen worden ist es schon, aber Zahlen, Statistiken gibt es gar nicht. Ich glaube, das wäre auch viel zu gefährlich, diese irgendwie zu führen. Und also ich bin ja von russischen Freunden darauf aufmerksam gemacht worden, aber ich habe auch irgendwann mal mit anderen Freunden aus Russland gesprochen, die das selber noch gar nicht mitbekommen haben. Also es hat auch nicht jeder noch mitbekommen in Russland, die dann sozusagen erst durch mich darauf aufmerksam geworden sind. Von daher, wie weit es jetzt in Russland rezipiert ist, ist sozusagen ganz schwer einzuschätzen.
Gab es denn eine offizielle Reaktion? Also hat irgendwie der Staat oder hat Kyrill reagiert? Gab es Strafanzeigen oder ist das eigentlich auch unter dem Radar von Kirche und Staat in Russland geblieben bisher?
Also ich kenne keine Reaktionen. Ich glaube nicht, dass es unterm Radar geblieben ist, sondern ich glaube, dass man schlicht und ergreifend mit Schweigen sozusagen es ignoriert hat und ihm nicht zusätzliche Prominenz verschaffen wollte, dass das die Strategie war, da gar nicht groß drauf einzugehen.
Kannst du vielleicht jetzt zu Beginn nochmal einen kurzen Überblick über Aufbau und Inhalt geben? Also ich denke, alle, die jetzt hier in der Sitzung sind, werden das auch selber lesen oder schon gelesen haben, aber vielleicht nochmal so kurz das Wichtigste rekapitulieren, was auch die Kernaussage ist in deiner Wahrnehmung.
Ja, der Text hat ja, wie schon von dir angedeutet, 8 Punkte. Da wird als Glaubensbekenntnis bezeichnet. Es wird über Gott, die Menschenwürde, die Gleichheit der Völker vor Gott, christliche Nächstenliebe, den Versöhnungsdienst der Kirche gesprochen etc. Zu Beginn betonen die Verfasser, zu denen übrigens Kleriker und Laien gehören, dass sie nicht länger schweigen können, weil ihr Schweigen als Zustimmung oder Akzeptanz empfunden werden könnte. Der Text kritisiert dann den Missbrauch des Namens Gottes, seine Instrumentalisierung für politische Zwecke, die Vermischung von staatlichen und kirchlichen Interessen. Er betont die Menschenwürde und kritisiert, dass Menschen im Krieg vom Staat als Verbrauchsmaterial betrachtet werden, dass man in die Schlacht schickt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe gerade gestern nochmal aktuelle Statistiken gehört, dass die Verluste auf russischer Seite ungefähr 3-mal so groß sind wie auf ukrainischer Seite. Der Text betont dann die Gleichheit aller Völker vor Gott, wendet sich gegen jede Form von nationaler Selbstverherrlichung. Er kritisiert insbesondere die Ideologie der russischen Welt, weil sie die Orthodoxie auf eine nationale russische Religion verengt und einem neoimperialen politischen Konzept den falschen Anschein einer kirchlichen Doktrin gibt. Der Kampf um die sogenannten traditionellen Werte wird kritisiert als ein Versuch, den Schwund wahrhaft christlicher moralischer Werte wie Liebe, Freiheit, Mitgefühl und Barmherzigkeit im inneren Leben der Kirche selbst zu verschleiern. Der Text unterstreicht, dass es mit der Lehre Christi unvereinbar sei, einen Krieg als heilig zu erklären. Er kritisiert dann die Vertikale der Macht in der russischen Kirche, die den Patriarchen zu einem kirchlichen Autokraten mache, dessen Äußerungen und Entscheidungen weder einer Diskussion noch der Kritik unterliegen. Denn es sei für die Kirche nicht normal, wenn die wichtigsten Entscheidungen für das Leben der Kirche allein vom Vorsteher getroffen werden. Dazu muss man das synodale Selbstverständnis der orthodoxen Kirche im Hintergrund haben. Schließlich kritisiert die Erklärung dann den Versuch, das kirchliche Gebet als Instrument zur Überprüfung der Loyalität gegenüber irdischen Machthabern zu missbrauchen, weil Priester, die für den Frieden statt für den Sieg beten, ihres Amtes enthoben werden. Und der Text schließt dann mit den Worten, doch das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das sind eben dieselben Worte, mit denen auch die Barmer theologische Erklärung schließt.
Aber dann ist dieser Vergleich ja nicht ganz verkehrt, weil auch da geht es ja im Grunde im Kern darum, dass sich die Kirche nicht den Interessen und Strukturen eines totalitären Staates unterwerfen durfte. Also das würde man diesen Titel, eine russische Barmer Erklärung, kann man auch aus deiner Sicht inhaltlich bestätigen.
Ich finde den gerechtfertigt und habe gerade aus diesem Grund diesen Text auch ins Deutsche übersetzt, weil ich denke, er hat eine vergleichbare Bedeutung.
Jetzt, Frau Stöckel, Sie haben den Text ja auch gelesen, natürlich. Wo liegen denn da jetzt aus Ihrer Sicht die heikelsten oder gefährlichsten Aussagen, auch mit strafrechtlicher Relevanz? Also für was in diesem Text am ehesten käme man auf die Anklagebank, wenn man nicht anonym geblieben wäre?
Ja, also es ist in der Tat so, dass Personen, die sich kritisch zum Krieg und zur kriegsführenden Regierung Russlands äußern, in Russland auf verschiedene Art und Weise angeklagt werden können. Also mit Abstufungen. Es gibt die Einstufung als ausländischer Agent. Das gilt für Individuen und Organisationen. Die Einstufung als Terrorist, oder die Einstufung als unerwünschte Organisation.
Gibt denn der Text diesen Befund her? Also das würde ausreichen.
Nun, in diesem Text sind Dinge genannt, die wahrscheinlich unter anderen Kriterien strafrechtlich relevant würden. Also es gibt Verwaltungsstrafen für die Diskreditierung der russischen Streitkräfte und für, was genannt wird, Verbreitung von Falschinformationen über die Streitkräfte. Und zur Diskreditierung gehört ja auch schon allein die Aussage, dass es sich um einen Krieg handelt, nicht um die militärische Spezialoperation. Und dass er eben ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Und das sind jetzt die strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Punkte vis-à-vis dem Staat, also wie der Staat gegen diese Stimmen vorgehen kann. Innerhalb der Kirche gibt es dann auch noch kirchenrechtliche Verfolgung. Also Personen, die das unterschreiben oder eben die, wie Herr Oldermann schon genannt hat, das Gebet für den Sieg in ein Gebet für den Krieg umwandeln, denen droht ein Verfahren vor einem Kirchengericht, ihnen droht die Entziehung der Priesterwürde. Oder auch der Verweis, die Wegweisung von ihren Gemeinden, was sie de facto arbeitslos macht. Oder sie werden in die Pensionierung gezwungen. Und ganz oft führt das dazu, dass diese Priester dann eigentlich in ein erzwungenes Exil gehen müssen. Denn also diese kirchenrechtliche Verfolgung kommt oft zuerst. Und wenn die Priester dann Russland nicht verlassen, droht ihnen eine strafrechtliche Verfolgung, bis hin zu schweren Gefängnisstrafen.
Jetzt möchte ich da an der Stelle nochmal kurz zurückgreifen. Es gab ja schon einmal einen Aufruf russischer Theologen, und zwar wenige Wochen, 2, 3 Wochen nachdem der Krieg, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg begonnen wurde. Das steht auch im Internet. Wir können diesen Link vielleicht auch in den Chat stellen. Auch ein hochrespektabler Text, der inzwischen von 1500 Menschen weltweit unterzeichnet wurde. Ich habe da mal reingeschaut, das ist sehr toll, das ist ganz transparent mit einer Excel, kann die sich umsortieren und ich habe mal geguckt, wer da jetzt aus Russland, St. Petersburg, Moskau, also ein paar Dutzend waren es, die in Russland sind und die das unterschrieben haben. Der war ja auch schon sehr kritisch. Was ist denn aus denen geworden? Also ist da Ihnen was bekannt, dass die eben aus der Landeswehr, auf Herrn Schapnin kommen wir nachher noch zu sprechen. Bei dem ist das so, der gehört mit zu den Erstunterzeichnern. Also weiß man was über das Schicksal dieser Helden von damals? Ist Ihnen jetzt beiden nicht bekannt? Aber dann frage ich vielleicht mal andersrum. Warum braucht es jetzt so ein Update? Der Text damals war ja auch schon stark. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, damals hatte man noch Hoffnung, den Patriarchen umstimmen zu können. Der wird so ein bisschen vage nur angegangen. Kann das sein? Also, dass man jetzt einfach sieht, das ist so, ja, es braucht noch mal ein Update, wo klar quasi aus kirchlicher und staatlicher Opposition gleichzeitig heraus das Wort ergriffen werden muss. Können Sie das einschätzen?
Vielleicht, wenn ich kurz was dazu sagen kann.
Gerne.
Es ist einfach sehr viel deutlicher geworden, dass wirklich Verfolgung stattfindet. Dieser erste, also Verfolgung von Antikriegsklerikern und Antikriegschristen und auch Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften in Russland. Wer sich gegen diesen Krieg äußert, wird verfolgt. Und dieser Aufruf war jetzt auch nochmal, glaube ich, der Versuch, das nochmal anzuprangern und auch deutlich zu machen. Vielleicht aber auch ein bisschen der Versuch, Menschen auch Mut zu machen und ihnen auch Argumente zu geben, trotzdem festzuhalten an einer kritischen religiösen Gesinnung vis-à-vis diesem Krieg. Und also nicht dem Patriarchen mit seiner Kriegsrhetorik und Kriegstheologie den Platz zu lassen.
Ja. Wenn ich noch ergänzen darf, also aus meiner Sicht ist dieser erste Aufruf aus dem Jahr 2022, der lehnt sich ja noch viel stärker an die Barmer theologische Erklärung an, von der ganzen Struktur her, wo die einzelnen Kapitel mit einem Bibelzitat beginnen und so weiter. Ich glaube, das war der bewusste Versuch, sozusagen Barmen zu spiegeln und auf die russische Situation anzuwenden. Trotzdem finde ich die Differenz größer, wenn ich das jetzt mit dem Text von 2025 vergleiche. Ich finde den neueren Text sozusagen den authentischeren Text, zumindest aus orthodoxer Perspektive. Das entspricht mehr dem orthodoxen Denken und Duktus, wie dort argumentiert wird. Das andere ist eher so ein bisschen, wir imitieren Barmen. Und was aus meiner Sicht nochmal der wichtigste Unterschied ist, die Verfasser waren eigentlich Leute, die alle schon außerhalb von Russland lebten, die in einer sicheren Position waren, im Exil, denen nichts passieren konnte. Während die Verfasser des Textes von 2025, das sind eben Leute, die wirklich in Russland selber leben, für die die Existenz daran hängt, wenn denn herauskommt, dass sie Autor oder Autorin dieses Textes sind. Und von daher ist für mich der 2025er Text irgendwie so der authentischere Text. Ich empfinde ihn zumindest so.
Zumal man ja auch wirklich aus jedem dieser 8 Kapitel heraus spürt, wie sehr diesen Autoren an ihrer Kirche gelegen ist. Und es ist ja keine Kirchenkritik von außen, sondern aus Liebe zur eigenen Kirche heraus. Ich möchte jetzt nochmal auf den gerade eben schon genannten Namen eingehen. Frau Professor Stöckel, zu den 22er Erstunterzeichnern gehörte der russische Journalist Sergei Tschapnin. Sie hatten mich im Vorgespräch auf den aufmerksam gemacht. Ich glaube, den meisten hier in der Runde geht es wie mir, dass man den gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Ich habe ein bisschen recherchiert. Also er kennt das Patriarchat von innen, weil er dort selbst hohe Positionen inne hatte, bis er dann 2015 entlassen wurde, und zwar ausgerechnet, weil er vor einer religiösen Rechtfertigung eines Krieges in der Ukraine warnte. Er ist seitdem, hat er sich entwickelt zu einer zentralen Figur für die Aufarbeitung des aktuellen Unrechts, und er hat in einem 35-seitigen Report zusammengestellt, welche religiösen Führer und religiösen Aktivisten seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in Russland staatliche Verfolgung erlitten haben. Liebe Gäste, wir stellen auch diesen Link jetzt nochmal rein. Das kann man sich im Internet also auch anschauen. Ist auf Englisch, aber auch die KI kann mal eine paarseitige Zusammenfassung. Also es lohnt sich, da wenigstens auch flüchtig mal reinzuschauen. Es ist auch eine irre Zusammenstellung. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Man kann an dieser Veranstaltung ohne Anmeldung teilnehmen. Aber diejenigen, die angemeldet sind, deren E-Mails haben wir ja, denen schicken wir auch hinterher nochmal eine E-Mail, wo solche Links drin sind und eine Möglichkeit, Feedback zu geben. Also wenn Sie mögen, können Sie sich auch jetzt noch nebenher quasi während der Veranstaltung anmelden. Dann sind Sie in diesem Verteiler drin. Sonst machen wir nichts mit Ihren Daten. Ja, also von daher jetzt, Frau Stöckel, an Sie die Frage, zu welchen Ergebnissen kommt Sergej Tschapnin?
Ja, also Sergej Tschapnin kommt in diesem Bericht eben zum Schluss, dass die Verfolgung von Antikriegsklerikern und auch Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften weit verbreitet ist. Also er sammelt de facto Namen und Fälle und dokumentiert sie. Er kommt auf insgesamt 82 Fälle von orthodoxen Christen und dann ein paar Dutzend Fälle unter Baptisten, Pentekostalen, Katholiken, Adventisten, Baptisten aus der jüdischen Gemeinschaft. Das sind also Personen, die sich in ihrer Funktion oder in ihrer religiösen Lebenssphäre gegen den Krieg gestellt haben, aber auch eben in geringen Abstufungen, zum Beispiel durch das Gebet, die Abänderung des Gebets, in einem Gespräch mit Mitgläubigen. Und die Dokumentation der Fälle bringt zwei, oder sagen wir mal drei Punkte zum Ausdruck, die für mich sehr bemerkenswert sind. Das erste ist, wie kommen diese Fälle überhaupt zu den Strafverfolgungsbehörden? Meistens durch Denunziation. Also die Berichte beschreiben eine Atmosphäre des Belauschwerdens, der Unfreiheit, die eigene Meinung zu sagen, auch des Verrats, wenn also Mitglieder der eigenen Gemeinde, die Priester denunzieren bei den Behörden oder bei den Bischöfen oder auch mit Priester, also die Diakone oder Ministranten, würde man im katholischen Kontext sagen, die diese Berichte verfassen. Der zweite Punkt ist dann der, dass sich innerhalb der religiösen Organisationsstruktur niemand gegen die Verfolgung stellt. Im Gegenteil, die Kirchengerichte eigentlich diese Verfolgung vorantreiben, oft mit Argumenten, die gar nicht kirchenrechtliche Argumente sind. Also in einem Fall wird dann dokumentiert, dass sich der Priester rechtfertigen muss für die Abänderung des Gebets und ihm gesagt wird, naja, unterstützen Sie die Ukraine. Und das ist ja jetzt tatsächlich keine Frage, die vorher so im Kirchengericht liegt, irgendeine Rolle spielt. Er sagt, nein, ich habe für Frieden gebetet. Und der dritte Punkt ist dann der, dass diese kirchenrechtliche Verfolgung meistens in eine staatlich-strafrechtliche mündet und damit ab dem Zeitpunkt extrem gefährlich und existenziell wird und eben die Menschen ins Exil zwingt.
Das heißt, da ist quasi so der Lackmustest für diese Regimetreue, ist dann tatsächlich eine Abänderung der immerhin der liturgischen Tradition. Das ist ja nicht nichts in der orthodoxen Welt, da so einen Gebetstext zu ändern. Und wer sich da mit der Tradition gegen die jetzige Instrumentalisierung wendet, der macht quasi öffentlich kund, dass er so tickt und muss dann befürchten, dass
Also, um genau zu sein, Patriarch Kirill hat ja, ich glaube, das war 2023, ein Gebet veröffentlicht. Und gesagt, das soll am Ende einer jeden Messe gebetet werden für den Sieg.
für den Sieg.
Und viele Priester haben zuerst sich geweigert, das Gebet überhaupt zu sprechen. Denn es ist ja in dem Sinne nicht Tradition, sondern was Neues. Ja. Und es gibt, also nach Hörensagen von meinem Bekannten in Moskau, auch tatsächlich Kirchen, und zumindest eine Kirche, von der habe ich gehört, wo das nicht gebetet wird. Aber die andere Option war eben dann dieses Wort Sieg in Frieden abzuändern. Und die wurde dann verfolgt.
Okay, es war so ein Kompromiss. Ich mache das, aber an der Stelle nehme ich ein anderes Wort. Und auch das reicht im Grunde aus, um zu sagen, ja, dass ihr in Frieden betet. Stellt sich hier gegen die Kirche.
Ich würde noch mal unterstreichen, es ist kein Gebet aus der Tradition. Es ist ein neu eingeführtes Gebet, was der Patriarch formuliert hat und was auf die konkrete Situation der Auseinandersetzung mit der Ukraine gemünzt ist.
Eigentlich nur eingeführt, um einen Tatbestand für Denunziation zu liefern, der überall funktioniert.
Ob das deswegen eingeführt wird, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, um auch die entsprechende ideologische Indoktrination in die Liturgie hineinzutragen, wo sie eigentlich nicht hingehört.
Frau Stöckel, wenn Sie noch mal uns so versuchen, einen Einblick oder ein Bauchgefühl von Ihrer Seite zu geben, wie in welcher Lage sieht sich selbst die kirchlich-staatliche, muss man ja inzwischen sagen, Opposition in Russland? Sind die quasi, haben die aufgegeben oder wartet man auf ein Momentum? Kann sowas wie im Iran passieren, dass plötzlich dann doch der Punkt kommt, wo 100.000 auf die Straße gehen? Also ist gut, im Iran sieht es seit heute auch nicht mehr so aus, als würde es helfen, aber wie ist die Stimmung dort? Was fühlen Sie raus aus Ihrer Beschäftigung mit den Menschen dort?
Es ist sehr schwer zu sagen. Ich auch deswegen, weil ich ja selbst nicht mehr nach Russland reise seit 2022. Und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Gruppen, über die wir jetzt sprechen, innerhalb Russlands eine verschwindend kleine Gruppe sind. Denn aktive Christen, überhaupt, also aktive Gläubige in Russland, sind in dieser sehr stark säkularisierten russischen Gesellschaft ja eine ganz, ganz kleine Gruppe. Also selbst wir Religionssoziologen wissen ja, dass sich zwar in Russland vielleicht 60% als orthodoxe Christen bezeichnen, aber nur eine kleine Gruppe davon, vielleicht 8%, auch tatsächlich in die Kirche gehen und am religiösen Leben teilnehmen. Insofern ist also die Debatte, über die wir jetzt sprechen, sie ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil sie uns verstehen lässt, dass es in Russland Widerstand gibt und dass die russisch-orthodoxe Kirche nicht gleichbedeutend ist mit Patriarch Kirill. Aber von dort jetzt Rückschlüsse treffen zu wollen auf die russische Gesamtbevölkerung, ist eigentlich kaum möglich.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Johannes. Jetzt noch mal ein bisschen zum theologischen Hintergrund. Die Orthodoxie hat das Verhältnis von Kirche und Staat ja immer schon auch theologisch reflektiert und dabei eine traditionelle Lehre ausgebildet, für die sie das bezeichnende griechische Schlagwort Symphonia steht, also Übereinstimmung, Harmonie, Vereinbarung. Aus westkirchlicher Sicht steht die Orthodoxie ja immer so ein bisschen unter dem Generalverdacht, noch dem Caesaropapismus des Byzantinischen Reiches anzuhangen. Schon Kaiser Konstantin hat schließlich Konzile einberufen, wenn er das für sinnvoll hielt, und theologische Klärungen eingefordert, die ihm dann auch geliefert wurden. Wie wird denn in der heute klassischen kodifizierten orthodoxen Theologie dieses quasi Idealverhältnis von Kirche und Staat beschrieben? Wie sieht Symphonia idealerweise aus? Ist das wirklich so ein verkappter Caesaropapismus oder ist das Vorurteil falsch?
Also mit Caesaropapismus, dagegen würden sich die Orthodoxen wehren, ne? Aber es ist natürlich klar, dass sie sehr geprägt sind von dieser langen byzantinischen Tradition. Das war ja ein ganzes Jahrtausend, grob gesagt, vom 5. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert, wo diese Symphonia sozusagen das Miteinander von Staat und Kirche im byzantinischen Reich geprägt hat. Und das kam dann erst 1453 mit dem Fall Konstantinopels zum Erliegen. Und wurde dann sozusagen unterschiedlich fortgeführt. Im Osmanischen Reich wurde es in gewisser Weise adaptiert, dadurch, dass der Patriarch gleichzeitig der Ethnarch aller orthodoxen Christen im Byzantinischen Reich war und damit nicht nur für ihre religiösen Belange zuständig war, sondern für die Machthaber auch noch die Steuern eintreiben durfte, was ihn nicht unbedingt beliebt gemacht hat bei den Leuten. Und in Russland ging die Entwicklung nochmal anders. Da kam dann die Theorie von Moskau als dem dritten Rom auf, dass man jetzt sozusagen das Erbe von Byzanz angetreten hat, von daher theoretisch auch Symphonia von Staat und Kirche fortgeführt hat. Wobei man da ganz realistisch sagen muss, dass da hat das Pendel im Laufe der russischen Geschichte sehr unterschiedlich ausgeschlagen. Es gab Zeiten, wo die Kirche sehr dominiert hat. Da fällt mir als Beispiel ein, dass der Patriarch Philaret Anfang des 17. Jahrhunderts, als in der Zeit der Wirren, seinen Sohn Michael zum Zaren gemacht hat und damit die Dynastie der Romanows begründet hat, die bis zum Ersten Weltkrieg Bestand hatte. Da war Kirche ein bestimmender Faktor. Dann gab es aber unter Peter dem Großen im 18. Jahrhundert wiederum Abschaffung des Patriarchats, Synodalverwaltung, klare Dominanz des Staates über die Kirche. Also man kann da auch nicht sagen, es gibt nur dieses eine Muster, oder wenn es das gibt, dann kann das sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Und im 19. Jahrhundert kamen dann eben die Nationalstaaten hinzu, die neu entstanden, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien. Die haben dann nochmal die Symphonie von Staat und Kirche besonders gestärkt sozusagen durch das Aufkommen der Nationalstaaten. Und im 20. Jahrhundert war es eher wieder zurückgedrängt, wenn man ans ökumenische Patriarchat in der laizistischen Türkei denkt oder an die russische Kirche in sowjetischer Zeit. Da hatten sie alle zu kämpfen. Und dann gab es eben ab den 1990er Jahren nach dem Zerfall des Kommunismus ein starkes Wiederaufleben der Orthodoxie und auch dieses Gedankens der Symphonia innerhalb der russischen orthodoxen Kirche.
Wie verhält sich denn, du hast es gerade erwähnt, diese Symphonia-Theologie oder Theorie zum Phänomen des Nationalismus? Da ist ja so ein innerer Widerspruch drin. Also in der jeweiligen Kirche, in einem jeweiligen Staat, stelle ich mir vor, gibt es da so eine Schlagseite fast von selber, einer Überidentifikation der jeweiligen Nationalkirche mit dem nationalen Staat, der immer auch gefährdet ist, in so einen Nationalismus zu verfallen, der tatsächlich dann andere abwertet. Und das kann ja eigentlich theologisch überhaupt nicht sein. Also wie tariert sich das aus? Oder gibt es da einen orthodoxen Standard, auf den man sich berufen kann und sagen, das ist aber unsere Lehre und das andere ist falsch?
Also es gibt, wie üblich in der Kirchengeschichte, eigentlich dann äußert man sich, wenn es sozusagen das Pendel zu sehr in eine Richtung ausschlägt, ne? Und das ist da eben in der Tat der Fall, wenn sozusagen Kirche und Nation völlig identifiziert werden. Und da hat es angesichts Bulgariens schon im Ende des 19. Jahrhunderts eine Synode in Konstantinopel gegeben, die den Ethnophiletismus verurteilt hat. Also das da besagt, die Liebe zu einer bestimmten Ethnie, zu einem bestimmten Volk, dass das sozusagen die allgemeine Geschwisterlichkeit der Menschen überschreitet. Das ist nicht orthodoxe Lehre und das muss man verurteilen, wenn es dazu kommt. Und man kann jetzt eben mit Fug und Recht darüber streiten, ob in Russland wir gerade auch wieder so etwas beobachten wie einen Ethnophiletismus, wobei eben die von vielen da gesagt wird, es ist eben nicht unbedingt die russische Nationalität, die da betont wird, sondern es ist eigentlich das imperiale Bestreben der russischen Kirche, auch andere Völker wie Ukrainer und Weißrussen in ihren Kulturraum, die sogenannte russische Welt, zu integrieren. Das darf man nicht mit Nationalismus in einsetzen.
Da sind wir jetzt genau im richtigen Stichwort, perfekte Überleitung zur perfekten Minute. Frau Stöckel, was Patriarch Kyrill praktiziert, weicht ja eben da mutmaßlich, je nach Haltung, von der skizzierten klassisch-orthodoxen Lehre noch einmal ab. Nicht nur faktisch in der Praxis, sondern eben auch auf einem theoretischen Fundament. Hier ist eben das Schlagwort Ruskimir gefallen, zu Deutsch die russische Welt. Unter diesem Begriff kursiert eine schillernde Theorie, die, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ursprünglich auch gar nicht mal unbedingt territorial verstanden wurde, also so verschiedene Schlagrichtungen, Schlagseiten erhalten kann. Könnten Sie uns erläutern, was mit der russischen Welt Stand heute gemeint ist und wie Putin und Kirill damit ihr Vorgehen legitimieren?
Ja, also dieser Begriff russische Welt, Ruskimir, der taucht tatsächlich zuerst in den Reden von Patriarch Kirill auf. Und zwar so in der Mitte der Nullerjahre, da war er noch Metropolit und dann später als Patriarch verwendete er ihn weiter. Und bezeichnet damals in erster Linie so ein politisch-religiöses Deutungskonzept, dass es also eine eigenständige orthodoxe Zivilisation gäbe mit besonderen historischen, kulturellen und einer moralischen Mission. Die hat etwas zu tun mit Menschen, die sich mit der russischen Orthodoxie identifizieren, aber auch die russische Sprache sprechen. Und es ist auf jeden Fall größer als die Russische Föderation. Also es ist von Anfang an schwingt damit, dass es also nicht die Grenzen der Russischen Föderation sind, nicht die Grenzen der russischen Welt. Und der Begriff russische Welt wird ja dann auch zum Namen einer Organisation, gegründet von dem Oligarchen Jakunin, die Ruskimir Stiftung, die in den ersten Jahren, also oder eigentlich bis zu ihrem Ende dann völlig unauffällig, so ein bisschen wie das Goethe-Institut für Deutschland in verschiedenen Ländern russische Kulturinstitute fördert und Sprachkurse fördert und so weiter. Also es ist so ein kulturimperialistischer Begriff, könnte man ihn vielleicht nennen, aber er ist noch nicht militärisch aufgeladen. Was natürlich auch drinnen steckt in dem Unterbau der Ruskimir, ist der Begriff des kanonischen Territoriums. Also wo nimmt die russisch-orthodoxe Kirche das Moskauer Patriarchat für sich in Anspruch, kanonisch-jurisdiktional zuständig zu sein? Und dazu gehört eben die Ukraine, dazu gehört Weißrussland, dazu gehören aber auch orthodoxe Kirchen im Baltikum. Und dieser Begriff der Ruskimir, dann gesehen als kanonisches Territorium, ist tatsächlich eben einer, der ganz klar auch bereits Grenzen hat, also Diözesangrenzen. Und dort entstehen auch die ersten Konflikte, interessanterweise in Moldawien, in der Republik Moldawien, wo es Konflikte gibt zwischen dem Bukarester Patriarchat und dem Moskauer Patriarchat um bestimmte Gemeinden, zu wem die jetzt eigentlich gehören wollen. Also heute, viele Jahre später, ist dieser Begriff tatsächlich zu einem Begriff des russischen Herrschaftsnarrativs geworden, der also politische Loyalitäten, Instrumente naturalisiert und einfordert. Und was noch dazu kommt, ist, dass auch die Idee ist, dass innerhalb dieser russischen Welt eine bestimmte politische Form dominant ist, also die eben nicht demokratisch ist, nicht westlich-liberal, sondern autokratisch an den traditionellen Werten, so wie Kirill die definiert, ausgerichtet und eben tatsächlich kriegerisch gegenüber denen, die sie einschließen will oder ausschließen.
Da gehört quasi tatsächlich der Totalitarismus zu den traditionellen Werten in der Theorie dazu.
Ja, so wird er nicht genannt. Das wird dann eben als Autokratie genannt oder als starke Herrschaft, als Hierarchie gegenüber von Egalitarismus. So wird das dann verwendet.
Vorzug der Gemeinschaft gegenüber dem Individuum und sowas.
Ja. Mehr wir als ich, ja. Wenn Sie nochmal da jetzt von der staatlichen Politik einen Schritt zurücktreten und schauen auf die Ära Kirill, ist ja inzwischen, glaube ich, etwa 18 Jahre her, dass das Patriarchat von Alexei auf Kirill übergegangen ist. Wie hat sich die Kirche in diesen 18 Jahren verändert? Was kann man so als Bilanz, Zwischenbilanz, vorläufige Bilanz dieser Ära festhalten?
Ja. Nun ja, mich würde auch interessieren, was Herr Oehlemann dazu sagt, denn er beobachtet das ja auch schon sehr lange. also ich war ja noch relativ jung, als ich begonnen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und die russische orthodoxe Kirche der 1990er Jahre und auch diese frühen 2000er Jahre, das war so ein Raum, in dem alles möglich schien, in dem alles nebeneinander irgendwie sichtbar war. Extremer Nationalismus, extreme ultrakonservative Ausrichtungen, gleichzeitig ein Aufbrechen, ein Hinterfragen der Kollaboration der Sowjetzeit, Dissidenten, die wieder genannt wurden, die publiziert wurden, deren Werke diskutiert wurden. Es war so alles nebeneinander. Die russische orthodoxe Kirche hatte eigentlich die Möglichkeit, alles zu sein und alles zu werden. Und diese Zeit ist vorbei. Also diese post-sowjetische orthodoxe Kirche gibt es nicht mehr. Und von all den möglichen Optionen, die sich dieser Kirche bot nach dem sowjetischen Totalitarismus und der Repression, hat sie eigentlich einen Weg eingeschlagen unter Kyrill. Und das ist der zurück in ein Modell der Kollaboration, der Zusammenarbeit, der engen Zusammenarbeit mit dem Kreml. Und ja, ich glaube, das ist das große Vermächtnis von Patriarch Kirill. Und es wird interessant sein zu sehen, wie das dann in weiterer Folge auch in Russland gesehen wird.
Also die Kirche ist auf Linie. Heute würde sich kein Bischof mehr schützend vor einen Priester stellen, wenn er in Konflikt mit der Staatsdoktrin gerät. Das würden Sie so...
Genau.
Johannes,
der Ball... Ja, ich nehme das auch so wahr, dass es vor allen Dingen eine zunehmende Fokussierung auf den Patriarchen gibt. Ne? Also, dass die Bischöfe und Metropoliten auch nicht mehr so eine große Rolle spielen. Früher gab es den Patriarchen und weitere starke Figuren innerhalb der russischen Kirche. Die gibt es jetzt kaum noch. Alles ist irgendwo auf den Patriarchen fokussiert. Ne? Und es gibt zwar noch formell den Heiligen Synod, der regelmäßig tagt und Beschlüsse fällt, aber was bezeichnend ist und was auch angesprochen wird in diesem Glaubensbekenntnis vom Januar 2025, es gibt keine Bischofssynoden mehr. Ne? Also es wird nicht mehr sozusagen in großer Runde mit allen Bischöfen beraten. Und eigentlich müssen die laut Statut der russischen Kirche ganz regelmäßig stattfinden. Genauso wie das Landeskonzil, was es vom Statut her gibt, was sogar ein Gremium ist, wo nicht nur Bischöfe sitzen, sondern auch Priester und Laien als Delegierte. Das hat zum letzten Mal getagt 2009, als Kirill gewählt worden ist. Seither nicht mehr. Da zeigt sich eine totale sozusagen Fokussierung auf die Spitze der Kirche, wo der Patriarch, etwas salopp gesagt, jetzt päpstlicher ist als der Papst. Zumindest was seine hierarchischen Ansprüche angeht.
Was heißt das denn für die Zukunft der Orthodoxie in Russland?
Man kann nur hoffen, dass sozusagen, also was Kirill in seiner Zeit, bevor er Patriarch war, stark gemacht hat, das waren die Bildungsinstitutionen. Da hat er immer großen Wert drauf gelegt, dass die Priester eine vernünftige, solide theologische Bildung bekommen. Und man kann nur hoffen, dass diejenigen, die diese solide theologische Bildung genossen haben, sozusagen das, was jetzt passiert, auch durchschauen, ne? Und sozusagen nicht auf die Fake News reinfallen oder wie auch immer, sondern ihren kritischen Geist sozusagen bewahren. Offen derzeit zwar nicht ihre Bedenken äußern können, aber zumindest, wenn die Situation eine andere ist und sie keine Denunziation befürchten müssen, dann sozusagen ein Potenzial bilden, um das wieder fruchtbar zu machen, was die russische Kirche in ihrer Tradition bewahrt hat und auch bis heute noch zu bieten hat, würde ich sagen.
Frau Stöckel, wie stehen dafür die Chancen?
Wir stehen dafür. Ich meine, innerhalb dieser kleinen, wirklich religiös motivierten Welt in Russland kann das ja vielleicht funktionieren. Also ich glaube, aus gesamtsoziologischer Perspektive ist wahrscheinlich das, was wir erwarten können, eine nochmal stärkere Säkularisierung der russischen Gesellschaft, die sich also abwenden wird von dieser russischen orthodoxen Kirche, die sich hinter diesen Krieg gestellt hat, genauso wie wahrscheinlich früher oder später auch eine kritische Beschäftigung mit den Entscheidungen der letzten Jahre seitens des Kreml stattfinden wird. Selbst wenn das nicht in einem jetzt in unserem Sinn positiven liberaldemokratischen Duktus passiert, aber es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass Sündenböcke gefunden werden für diesen Krieg in Russland. Und es ist unausweichlich, dass auch Patriarch Kirill dann in den Blick kommt. Insofern, glaube ich, können wir uns jetzt als Soziologen erwarten, mit Umfragen in 20 Jahren, dass die russische orthodoxe Kirche nochmal an Bedeutung verloren haben wird.
Gerade wenn Freiheit und Demokratie wieder stärker Einzug halten sollen in Russland, wäre jetzt Ihre Prognose, dann ist die Option, orthodox zu sein, für viele verbrannt, weil sie sich eben jetzt so stark an die Seite des Staates geschlagen hat. Habe ich das richtig
Ja,
gedeutet?
es sei denn, es tritt das ein, was Herr Oeldemann jetzt sehr optimistisch in den Raum gestellt hat, und zwar, dass es zu einer Erneuerung innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche kommt, die dann auch ankommt bei der breiten Bevölkerung, der dann auch abgenommen wird.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Wir haben jetzt Viertel vor. Johannes, nach diesem innerorthodoxen Ausblick, welche Perspektiven siehst du für den ökumenischen Dialog? Besonders interessiert mich natürlich der katholisch-orthodoxe Dialog, aber genauso gut der ÖRK. Also was, worauf müssen wir uns da, auf welche Entwicklung müssen wir uns einstellen?
Der ist momentan in einer sehr schwierigen Phase, weil die orthodoxe Kirche, wenn man so will, in zwei Lager verfällt, grob gesagt in ein griechisches Lager und ein russisches Lager. Und das macht es natürlich schwer, auf der gesamtorthodoxen Ebene einen Dialog zu führen. Der wird zwar fortgeführt in der internationalen Dialogkommission, aber eben ohne Beteiligung der Russen, der Bulgaren und noch einiger anderer. Und die ganze Frage wird sein, was bedeutet das dann, wenn die sich sozusagen wieder dem Dialog anschließen? Stimmen die dann dem zu, was da zwischendurch von den anderen besprochen worden ist? Oder hinterfragen die das nochmal kritisch? Für die katholische Kirche selbst bedeutet das aus meiner Sicht, dass man sich derzeit vor allen Dingen auf Gespräche mit einzelnen orthodoxen Kirchen auch fokussieren sollte und da versuchen sollte, Gesprächskanäle offen zu halten. Das gilt auch in die Ukraine, das gilt aus meiner Sicht auch nach Russland, nicht derzeit mit den offiziellen Strukturen, aber mit den anderen, mit denjenigen, die sich im Exil befinden und so weiter, dass man da Gesprächskanäle offen hält. Und dann hofft, wenn sozusagen die Freiheit, zum Dialog wieder gegeben ist, dass man auch darauf aufbauen kann.
Damit bin ich quasi mit meinen Fragen soweit mehr oder weniger durch. Wir haben zwei Wortmeldungen, vielleicht doch noch ganz am Schluss. Also wenn jetzt Menschen hier wie die 100, die gerade hier auf Zoom oder 90 mit dabei sind, oder die 1000, die sich hinterher das Video oder Audio anschauen, wenn wir Anteil nehmen an dieser Entwicklung und natürlich eine bestimmte Haltung haben, was kann man denn tun? Also gibt's was, wo man, wie soll ich sagen, einfach irgendwie beitragen kann, direkt, indirekt, um zu schauen, dass diejenigen, die drüben das Herz am rechten Fleck haben, größere Chancen haben auf ein Leben, wie es ihnen vorschwebt. Und eine Kirche.
Also, ne, wer wirklich Unterstützung braucht, das sind die russischen Priester, die ins Exil gedrängt worden sind aufgrund ihrer Haltung. Die brauchen auch ganz konkrete Unterstützung für ihre Lebenshaltung etc. Wir versuchen hier am Müller-Institut, wo ich arbeite, durch ein Stipendienprogramm für orthodoxe Theologinnen und Theologen auch junge russische Menschen weiter zu fördern. Also wir nehmen weiterhin Stipendiaten aus Russland auf, weil wir denken, wir müssen in die Zukunft investieren und diesen Menschen Bildung vermitteln, den Horizont erweitern etc. Und darüber hinaus natürlich auch humanitäre Hilfe, vor allen Dingen dann für die Ukraine, unterstützen, dass der notleidenden Bevölkerung dort, geholfen werden kann.
Ich kann auch darauf hinweisen, dass es in diesem Report von Sergei Tschapnin am Ende dann tatsächlich eine Organisation gibt, die man unterstützen kann, die sich also für die Antikriegskleriker in Russland einsetzt und die auch finanziell unterstützt.
Ja, vielen, vielen Dank. Dann gehen wir mal zu unseren beiden Fragen. Ich sehe zwei, das haut also locker hin. Ein Herr Hartmut Wilhelm und Dr. Florian Schuppe haben sich gemeldet. Herr Wilhelm, gerne, gerne Ihre Frage. Stellen Sie sich gerne laut.
Ja, schön. Danke erstmal für das, was Sie bisher an Informationen mit uns geteilt haben. Ich würde gern zum Patriarchen Kirill fragen, wie hat er es erstens geschafft, als ehemaliger KGB-Mitarbeiter an die Spitze der orthodoxen Kirche zu gelangen? Und zweitens, hat er da nun inzwischen eine Stellung? Sie haben ja den Ausdruck päpstlicher als der Papst verwendet, eine Stellung, die noch mehr Macht beinhaltet innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche als der Papst in der katholischen Kirche.
Also ich mache vielleicht mal einen Aufschlag. Also man muss dazu wissen, Kirill ist ja sozusagen schon in leitende Ämter gekommen, noch zu Sowjetzeiten, also sehr jung. Sicherlich ist in damaliger Zeit niemand in ein verantwortliches kirchliches Amt gekommen, der sozusagen nicht ein grünes Licht seitens des KGB dafür bekommen hat. Auch wenn nicht, ne, das heißt, ob er dann wirklich KGB-Agent explizit war oder nicht, das muss man irgendwann in fernerer Zukunft wahrscheinlich mal dann entsprechend untersuchen, wie das Verhältnis genau war. Aber sicherlich ist er nicht in diese Ämter gekommen, ohne dass da der KGB seinen Segen gegeben hat. Ich kenne ihn schon ziemlich lange, noch aus der Zeit, bevor er Bischof geworden ist. Und ich muss sagen, ich nehme ihn total ambivalent wahr. Er war in seiner Zeit, als er noch normaler Bischof war, eigentlich ein total aufgeschlossener, der Ökumene aufgeschlossener, auch für westliche Werte, die er jetzt so vehement ablehnt, aufgeschlossener Mensch. Und das, was er jetzt tut und sagt, widerspricht fundamental dem, was er vor 10 oder 15 Jahren gesagt hat. Und man kann sich da nur fragen, oder ich frage mich, ne, hat er sich damals verstellt und zeigt jetzt sein wahres Gesicht oder umgekehrt? Ne, hat er damals sein wahres Gesicht gestellt und gezeigt und ist jetzt gezwungen, unter dem Druck des Staates so zu agieren? Ja. Und dementsprechend hat er eben jetzt eine sehr starke Stellung innerhalb des Moskauer Patriarchats. Ich habe das kurz schon angedeutet, dass er eben praktisch alle Entscheidungen über seinen Schreibtisch laufen. Ja? Und eben die synodalen Strukturen, die es innerhalb der russischen orthodoxen Kirche gibt und die eigentlich ein sehr gute Check and Balances, würde ich mal sagen, haben zwischen dem Patriarch und dem Episkopat, dass die praktisch ausgehebelt sind. Die existieren nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr entsprechend. Und das ist sozusagen das große Problem. Und das hat eben ihm jetzt diese starke Position verschafft, die er derzeit innerhalb der russischen Kirche hat. Ich vermute ganz stark, wenn sozusagen ein neuer Patriarch irgendwann mal ans Amt kommen wird, dass die Bischöfe darauf achten werden, dass das jemand wird, der nicht so stark eine Rolle hat, sondern dass man dann sozusagen mehr das synodale Element wieder entsprechend betonen wird. Aber wann das der Fall sein wird, das wissen wir nicht.
Dankeschön. Ich möchte in dem Zusammenhang daran erinnern, dass an Ratzinger als, ich sag mal, Berater oder sowas zu Zeiten des Konzils auch nicht exakt der gleiche ist, der hinterher als Papst Benedikt war oder als Chef der Glaubenskongregation.
Das ist ganz ganz richtig so, aber natürlich doch mal anders gelagert. Frau Stöcke, möchten Sie zu der Frage von Herrn Wilhelm auch noch was sagen? Dann würde ich jetzt Herrn Dr. Schuppe bitten, seine Fragen zu stellen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Insights, die man ja auch nicht so einfach kriegt. Ich will fragen zu der Rolle der Emigration. Frau Stöcke, Sie haben ja den Begriff der Kollaboration gebraucht, den die russische Kirche in Russland wiedergewählt hat. Und es gibt ja lange eine Erfahrungsgeschichte mit Kollaboration. Und die hat sich ja auch dadurch ausgezeichnet, dass es wirklich eine kirchliche Struktur außerhalb Russlands gab, die ganz viel Opposition eigentlich nochmal von außen auch sehr konservativ geprägt hat mit der russischen Kirche, im russisch-orthodoxen Kirche im Ausland. Die Chance der Emigration, um in Russland nochmal eine andere Kontur reinzunehmen, die nehme ich aktuell als sehr defensiv trotzdem wahr. Woran liegt es oder ist das einfach, gelingt es, sind es einfach zu stark vereinzelte Positionen, dass das auch im Ausland nicht zu einer mächtigeren Stimme wird?
Es ist richtig, dass Emigration wieder quasi zurückkommt als historische Erfahrung. Und die erste Emigration, die im Zusammenhang mit der bolschewistischen Revolution, die war ja, die hatte ja auch zwei Seiten sozusagen. Also einmal war es natürlich die weiße Emigration, also die restaurative, monarchistisch geprägte, die dann auch in der Emigration dieses Andenken an das Russland, an das monarchistische Russland hochgehalten hat. Also die war wirklich eine ultrakonservativ-orthodoxe Emigration in der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland, gerade in den USA sehr stark. Und dort hat sie sich ja dann auch mit der russisch-orthodoxen Kirche wieder vereinigt, dann in den 90er Jahren. Und daneben gab es aber natürlich auch eine Emigration, die sich geöffnet hat gegenüber der Erfahrung, eine Minderheitenkirche in westlichen Demokratien zu sein, die sich dann auch also theologisch geöffnet hat. Man denke an Figuren wie Schmemann, Alexander Schmemann und Zentren, die er geprägt hat. Das St. Serge-Institut oder auch St. Vladimirs, wobei St. Vladimirs ist eigentlich auch sehr konservativ in New York. Und also diese Emigration hat zwei Seiten. Und ich denke, heute ist es so, dass die große Emigration, die Russland erlebt hat mit 2022, viele junge, gebildete Menschen nach Russland verlassen. Jetzt sprechen wir über Menschen, die konkret verfolgt werden, Russland verlassen. Die finden bis zu einem gewissen Grad eine andere Welt da draußen vor. In vieler Hinsicht besser. Denn 100 Jahre später haben wir sowas wie eine transnationale orthodoxe Welt. Wir haben Institutionen, Universitäten, die sie zum Teil aufnehmen. Das ökumenische Patriarchat, denke ich, ist auch offener. Also wohingegen die orthodoxe Welt immer ganz stark als Nationalkirchen funktioniert hat, sind wir heute bereits in einer Phase, wo es also stärker transnational gedacht wird und das ökumenische Patriarchat eine größere Rolle spielt, auch als Motor oder als Magnet sozusagen einer orthodoxen Identität, die mit dem Westen kompatibel sein will.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir 3,5 Minuten vor Schluss noch Zeit für einen kurzen Schlagabtausch mit der Frage von Herrn Dieter Meinbresse, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Ja, haben Sie richtig ausgesprochen. Es geht um eine Anmerkung zu dem Thema, dass es die These ja gibt, dass eine pazifistische Einstellung unsererseits zum russischen Krieg letztlich pro-russisch sei. Wie wird das beurteilt? Wird das in dem Aufruf reflektiert? Wie sehen Sie diese These? Ja, unser Pazifismus ist letztlich pro-russisch.
Wer mag darauf antworten?
Also ich kann kurz dazu sagen, im Aufruf wird das nicht reflektiert. Ne? Der betrachtet die russische Situation, nicht die verschiedenen Einstellungen im Westen dazu. Was uns letztlich da weiterhilft, ist eine sehr umstrittene Sache. Wir haben das gerade an der Entstehung der neuen Friedensdenkschrift der EKD gesehen, wo sehr kontrovers darüber diskutiert worden ist, wie weit man an pazifistischen Positionen angesichts der derzeitigen Entwicklung noch festhalten kann. Das ist ein Diskurs, der bei uns im Westen geführt wird, wo es Argumente auf beiden Seiten gibt. Ich habe selber zu meinen Zeiten, als ich junger Mann war, den Kriegsdienst verweigert aus guten Gründen, habe sozusagen eher eine pazifistische Grundeinstellung, sehe aber auch, dass die in der derzeitigen Situation an ihre Grenzen kommt, so dass ich auch die Argumente derjenigen wahrnehme und höre, die sagen, wir müssen die Ukrainer entsprechend unterstützen. Und da jetzt sozusagen eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung zu treffen, ist eine sehr schwerwiegende ethische Frage, wo ich sagen würde, dass da gibt es Argumente in beide Richtungen und die muss man sehr wohl erwägen und dann jeder für sich sozusagen eine Entscheidung treffen, in welche Richtung man denn da votieren würde.
Ja, die Friedensdenkschrift geht ja eher in die Richtung, dass es gerechtfertigt ist, Waffen einzusetzen, weil es ja auch um unsere eigene freie Demokratie geht und, ich sag mal etwas pauschal, um unser Überleben auch, was den Anspruch von Putin angeht, dass nicht die Ukraine die Grenze ist, sondern dass er die Grenzen wesentlich weiterzieht.
Wir haben dazu tatsächlich eine Veranstaltung heute in 14 Tagen, Menschenrechte verteidigen, wo auch die militärische Facette dieser Fragestellung mit im Mittelpunkt stehen wird. Insofern herzliche Einladung dazu. Herzlichen Dank auch für Ihre Frage, Herr Meinbresse. Kommen wir auf die Zielgerade. Eine Minute ist noch. Ich werde sicherlich erstmal vielen Dank für diese Hintergründe und alles, was du uns mitgeteilt haben. Ich werde gleich, ich habe eine Zugfahrt, sicherlich den Text nochmal komplett von vorne bis hinten lesen für meine eigene Nacharbeit und mit anderen Augen und Ohren als vorher. Was ich mich frage, ist, eigentlich müsste doch jemand wie Patriarch Kirill oder andere Verantwortungsträger in der Kirche, wenn sie das lesen, müsste es ihnen doch wie Schuppen von den Augen fallen und sie müssten, und ihr Gewissen müsste sich melden und es müsste eine Wirkung entfalten. Also halten Sie das für denkbar, dass so ein klug aus der orthodoxen Identität heraus formulierter Text irgendwas bei den Verantwortungsträgern bewegt?
Also ich starte mal, ich denke, dass es Leute gibt in Russland, die das lesen, die das auch bewegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Text dem Patriarchen vorgelegt worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute in seinem Umfeld gibt, die so etwas dann auch aussortieren, so dass er das eben gar nicht zu Gesicht bekommt und da doch wirklich sozusagen vielleicht ein bisschen auch in seiner eigenen Welt. Das ist der Nachteil dessen, wenn alles so sehr auf eine Person fokussiert ist, dass man dann auch vielleicht sehr isoliert nur die Wirklichkeit wahrnimmt.
Ja. Frau Stöckel, von Ihnen noch ein Wort, das Sie uns mitgeben möchten vor Schluss.
Ja, also als Soziologin tue ich mir ja nicht schwer damit festzustellen, dass Menschen sich ihre eigenen Realitäten konstruieren und in dieser Konstruktion so ein Text einfach keinen Platz mehr hat, gar nicht mehr gelesen werden kann und gar nicht mehr verstanden werden kann. Mhm. Ja, leider.
Also dann mit diesen ambivalenten Aussagen quasi gehen wir ins Ende dieser Stunde. Vielen Dank für die Analysen. An die Teilnehmenden noch kurz. Heute in 14 Tagen ist nicht nur abends die Menschenrechtsveranstaltung, sondern auch mittags ein Mittagsgespräch mit Abt Johannes Eckhardt und Schwester Katharina Ganz über die Frage, wie wir die vielen, vielen Minuszeichen der Zeit deuten können, im Lichte des Zweiten Vatikanischen Konzils am 25.02., das ist ganz neu, es steht noch nirgends, werden wir hier ein Mittagsgespräch zum Social-Media-Verbot für Jugendliche haben. Und am 18.03. sind Prinz Ludwig von Bayern und Gerd Müller, der ehemalige Bundesminister und jetzige UNIDO-Chef, da, um über die Zukunft der Entwicklungshilfen mit mir zu reden. Und es kommen sicherlich noch einige Termine dazu. Also bleiben Sie gerne dran und informiert und bestellen Sie ein Newsletter, wenn Sie nicht längst haben. Ist auch nochmal eingeblendet quasi. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme, für die klugen Fragen, aber vor allen Dingen Ihnen und dir für die tollen Informationen, die einem wirklich helfen, die Dinge anders einzusortieren, als man das vorher konnte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.